red gerade so noch ein paar schöne Zeilen. Wir lassen die Urne zu Grabe. Es ist wirklich mucksmäuschenstill. Und auf einmal fällt der Bestatter hinten über eine Gießkanne. Kennt ihr diese großen grauen Gießkannen? Aus was sind die denn? Das Blechgießkannen?
Ja, ja.
Oh, die scheppern so richtig, ne?
Richtig doll.
Es war richtig laut.
Ich habe mir auch nicht die aus Plaster ausgesucht.
Wir haben heute André Nowak bei uns. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Halle.
Wenn klar ist, etwas ist nicht gewollt, eine medizinische Maßnahme ist nicht mehr gewollt, dann muss die auch beendet werden. Ja, alles andere wäre eine Körperverletzung. Es darf nicht diese Illusion entstehen, ich kann mein Leben und meinen Tod komplett durchplanen. Ne? Klingt an sich auch ziemlich deutsch eigentlich. Ne? Ich plane alles durch bis zum Schluss. Ich sage jetzt, wie ich sterbe, welche Uhrzeit. Das geht ja jetzt gerade darum, lassen wir jemanden zum Beispiel versterben oder probieren wir noch was? Von daher ist das ja auch ganz wichtig, kleinkariert zu sein. Sprecht über solche Sachen, sprecht darüber, was ihr möchtet, was ihr auch medizinisch möchtet, was ihr nicht medizinisch möchtet. Und sucht euch auch jemanden, mit dem ihr vielleicht drüber sprechen könnt, der vielleicht das auch professionell macht.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Jan Edler, können wir?
Wir können.
Jeden Freitag kommen wir ab jetzt bei euch vorbei, immer mit einer neuen Folge Radieschen von unten in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jan, soll ich die Geschichte jetzt nochmal erzählen, wie du über die scheiß Gießkanne gefallen bist oder nicht? Willst du es selber erzählen? Ach komm, alle denken, du bist so ein perfekter, gut aussehender, erfahrener, toller Bestatter. Da kann man schon mal, die Leute stehen auf Pannen, sowas kommt gut an im Podcast.
Ja, erstmal glaube ich nicht, dass es alle denken. Zweitens, ja, es gibt natürlich Pannen und es war ein wunderschöner Tag auf dem Friedhof.
Es war ein ganz stiller Tag und die Sonne hat geschienen.
Und die Vögel zwitschern.
Der Himmel war blau. Ich stehe mit den Trauergästen am Urngrab, red gerade so noch ein paar schöne Zeilen. Wir lassen die Urne zu Grabe. Es ist wirklich mucksmäuschenstill. Und auf einmal fällt der Bestatter hinten über eine Gießkanne. Kennt ihr diese großen grauen Gießkannen? Aus was sind die denn? Das Blechgießkannen?
Ja, ja.
Oh, die scheppern so richtig, ne?
Richtig doll.
Es war richtig laut.
Ich habe mir auch nicht die aus Plaster ausgesucht.
Und ich habe deinen Kopf leuchten sehen von da, wo ich stand. Das war dir richtig unangenehm.
Ja, auf jeden Fall.
Ist es die krasseste Panne? Nee, ne? Welche ist bei dir auf Platz 1 deiner persönlichen Panne? Ist es die Hose, die gerissene?
Ich glaube, die Hose ist schon relativ weit oben, ist richtig. Ich spare mir das noch auf, vielleicht erzähle ich ja noch welche.
Jan hat mir letztens übrigens eine WhatsApp geschickt, um seinen Ruf jetzt mal wieder herzustellen und hat gesagt, dass das Kremationsofen-Kuckloch, den Kremationsofen-Überprüfungs-Kuckloch hieß es ja sogar am Anfang, dass es wirklich so heißt. Ne? Du warst bei einem, wie heißt denn der, Kremateur?
Ich war bei dem Leiter des Krematoriums.
Wie heißt denn das? Wie heißt denn der? Kremationsmann?
Er wird jetzt nicht der Kremationsmeister, Vorstandsvorsitzender sein.
Aber gibt es dafür eine Jobbezeichnung?
Er ist Geschäftsführer des Vereins.
Ja, wenn ich kein Geschäftsführer bin, wie bin ich denn jemand, der im Kremationshaus arbeitet?
Ach so, das sind Kremationsmitarbeiter. Kremationstechniker heißen die. Wenn die eine Ausbildung, also sie müssen ja eine Ausbildung machen und dann heißen die Kremationstechniker.
Und wie heißt das Gebäude?
Das heißt Krematorium.
Krematorium. Der Kremationsmitarbeiter im Krematorium hat das Kremationsofenkuckloch quasi fast bestätigt. Wie heißt es?
Das heißt Kremationsloch.
Kremationsloch klingt auf jeden Fall noch viel schlimmer als Kremationsofenüberprüfungskuckloch. Ich finde, du hast es gut gemacht.
Danke.
Und bevor wir heute zu einem sehr ernsten, sensiblen Thema kommen, nämlich dem selbstbestimmten Tod, habe ich jetzt hier noch ein paar Sachen, die ich gerne vorlesen möchte, die ihr uns geschrieben habt. Die standen unter dem Reel, was MDR Jump gepostet hat, auf Instagram. Da haben wir so ein Reel gedreht. Ne? Ja, da müssen wir vielleicht auch nochmal kurz drüber reden. Da haben wir irgendwie gesagt, was alle denken, wie Bestattungen sind. So mit Anzug und schwarz-weiß und so ein bisschen steif. Und dann, was wir denken, wie Bestattungen sind. Da habe ich einen gelben Hoodie an und eine lila Bomberjacke. Leute, natürlich gehe ich nicht in einem gelben Hoodie mit einem Smiley vorne drauf auf den Friedhof. Hatte ich noch nie an. Aber ihr wisst ja, Übertreibung veranschaulicht. Und das sollte einfach nur zeigen, dass dieser Podcast und wir der Überzeugung sind, dass wir uns alle mal ein bisschen locker machen sollten, was dieses Thema angeht. Natürlich immer pietätvoll, natürlich immer im Sinne der Trauernden. Aber trotzdem hilft es ja keinem, wenn wir uns noch selber so viel auferlegen und so
regulieren.
Und so viele Sorgen machen, ja, und regulieren, genau. Und das sollte dieser kleine Teaser jedenfalls einfach nur veranschaulichen. Ich habe das auch jedem Einzelnen nochmal geschrieben, der gesagt hat, Metzschke, gehst du mit dem gelben Hoodie? Nein, Mann, gehe ich nicht, Leute.
Ich finde aber so ein schöner schwarzer Rollkragenpullover unter der lilanen Bomberjacke, finde ich richtig geil.
Hatte ich auch schon an, Bomberjacke. Letztes Mal war es ja gewünscht, dass wir alle im Bund kommen. Und dann hatten trotzdem nur 3-4 Bund an, aber wenn es gewünscht ist, naja, natürlich, das meine ich ja damit, ne? Lasst uns alle mal locker machen und mehr auf unsere Wünsche achten. So, pass auf, jedenfalls habt ihr unter genau dieses Reel ganz viele verschiedene Sachen gepostet. Wir haben nämlich gefragt, und wie wollt ihr beerdigt werden? Und da hat Cabotley.
Ja, das sieht ein bisschen aus wie irisch. Cabotlach.
Cabotlach?
Cabotlach.
Ja, jedenfalls hat sie geschrieben, wir sind noch jung, aber ich habe mich schon mal mit meinem Mann darüber unterhalten. Wir haben uns gegenseitig unsere 2 bis 3 Lieblingslieder bzw. Lieder, die uns viel bedeuten, genannt, die auf den Beerdigungen gespielt werden sollen. Wenn unsere Liebsten sie dann hören, sollen sie schmunzeln und denken, ja, genau so war er oder sie. Da denke ich mir, Jan, wir haben alles richtig gemacht. Genau dafür plädieren wir ja, ne? Genauso soll das sein. Und dann habe ich noch einen süßen Kommentar rausgeholt, den muss ich auch unbedingt vorlesen, von Sunny.kiwi. Die hat geschrieben, als Kind schon wollte ich immer mit Taucherbrille und Schaufel begraben werden. Falls ich doch noch lebe, kann ich mich dann rausgraben und bekomme keine Erde in die Augen. Und irgendwann später habe ich mich mal gefragt, woher die Leute auf einer Beerdigung immer die schwarzen Regenschirme bekommen, wenn es regnet. Bei mir soll jeder einen orangefarbenen, meine absolute Lieblingsfarbe mitbringen, egal ob Sonne oder Regen. Ist das schön?
Cool.
Also ich fühle auch die Nummer mit der Taucherbrille.
Ja,
ich fand ja so toll, dass Leute früher auch so eine Glocke noch am Grab hatten, ne, damit die klingeln konnten, falls man die aus Versehen lebendig beerdigt hat.
Ja,
Taucherbrille und Schaufel fühle ich auch. Jedenfalls freuen wir uns auch sehr auf eure Kommentare. Ihr erreicht uns jederzeit auch unter all den Beiträgen und Reels, die MDR Jump da raushaut auf Instagram. Scheut euch nicht, wir lesen alles und wir beantworten alles.
Ja.
So Jan, heute haben wir, wie gesagt, ein sehr ernstes, ein sehr sensibles Thema vorbereitet, nämlich den selbstbestimmten Tod. Generell gilt an dieser Stelle, wenn euch ein Thema, egal welche Themen wir hier anfassen, wenn euch ein Thema irgendwie belastet, holt euch bitte Hilfe. Ihr könnt euch zum Beispiel immer an die Telefonseelsorge wenden. Die Nummer ist 0800 111 0111. Haben wir euch auch nochmal auf mdrjump.de gepackt. Ihr müsst nie durch irgendwas alleine durch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe mich ehrlicherweise auch gefragt, ob das Thema vielleicht ein bisschen zu schwer ist für diesen Podcast, weil wir uns ja auf die Fahne geschrieben haben, den Tod eben in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und so einen lockeren Umgang zu finden, Fragen zu klären, Tabus zu brechen. Und da habe ich mich so gefragt, ob wir uns das trauen sollten, uns mit dem Thema selbstbestimmter Tod, Sterbehilfe auseinanderzusetzen. Und die Antwort ist natürlich sollen wir uns das trauen. Denn der selbstbestimmte Tod gehört dazu, ist ein wichtiges Thema, ist ein umstrittenes Thema. In diesem Jahr will der Bundestag auch über eine Liberalisierung der Sterbehilfe abstimmen. 3 Gesetzentwürfe liegen davor. Jan hat zum Glück heute mal aus Versehen vor der Sendung sich auch schon mal damit auseinandergesetzt. Das hat er sonst gerne, wenn wir die Folge für euch aufgenommen haben. Und wir wollen mal gucken, wie das bei uns in Deutschland tatsächlich geregelt ist. Wie gesagt, es ist ein ethisches Thema, besonders sensibel und wir haben deshalb einen sehr kompetenten Gast. Keine Sorge, Jan und ich machen das nicht alleine. Wir haben heute André Nowak bei uns in der Sendung. Der ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte und Ethik der Medizin in Halle.
Ja, hallo.
Hallo. André, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz gut. Danke der Nachfrage.
Haben wir bis hierhin schon irgendwas erzählt, was Quatsch ist oder wo du sagst, Leute, das müsst ihr nochmal machen, so können wir uns dem Thema nicht nähern?
Nö, das ist ganz gut. Also vor allem die Triggerwarnung finde ich ganz, ganz wichtig auch.
Wir beide haben schon mal telefoniert, Jan und du, ihr habt auch schon telefoniert und da hast du uns schon gleich zu Beginn gesagt, Leute, Sterbehilfe ist nicht gleich Sterbehilfe. Welche Unterschiede gibt's denn? Vielleicht fangen wir da mal an.
Ja, das ist natürlich ein Sammelbegriff und ich glaube, sinnvoll ist es so zu unterscheiden, um wirklich auch sicherzustellen, dass wir alle von der gleichen Sache sprechen. Also wir unterscheiden eigentlich eine passive Sterbehilfe, was eigentlich meint ein Therapieabbruch oder eine Therapiebegrenzung. Das heißt letztlich, wenn ich weiß, dass eine medizinische Maßnahme nicht mehr indiziert, nicht mehr sinnvoll ist, in Anführungsstrichen, oder wenn ich weiß, dass der Patient oder die Patientin es gar nicht mehr will, ne, nie wollte oder gar nicht mehr will, dann muss ich halt medizinische Maßnahmen auch abbrechen, auch wenn das halt eben bedeutet, dass diejenige daran verstirbt.
Ich würde da gleich mal kurz reingehen wollen. Das heißt, wenn ich in Deutschland sage, ich möchte, dass diese Therapie nicht weitergeführt wird, dann muss das auch so passieren.
Ja, genau. Also
dann muss ich sterben dürfen sozusagen.
Genau, dann auch wenn das bedeutet, dass ich daran versterbe, dann ist das halt so. Wichtig ist halt, dass ich aufgeklärt bin, dass ich weiß, Mensch, wie ist denn das eigentlich? Wenn ihr jetzt abbrechen, sterbe ich dann auch wirklich? Wie sieht das aus? Welche Prognose habe ich? Das ist sozusagen das, was wir, was natürlich gilt zu bedenken. Aber ja, wenn ich sage, wenn ich zu dem Schluss komme, ich möchte nicht mehr, dann muss das auch umgesetzt werden.
Und wie kann ich das regeln für mich?
Das Wichtigste ist immer, also wenn ich einwilligungsfähig bin, also sprich, wenn ich klar beim Verstand bin, dann werde ich ja immer aufgeklärt vorher. Da kann ich auch sagen, Mensch, das will ich nicht, auch wenn ich daran versterbe. Ja, wenn ich selber nicht mehr sprechen kann, dann muss halt ein Stellvertreter eingesetzt werden. Entweder ich habe im Vorfeld jemanden benannt, mit so einer Vorsorgevollmacht beispielsweise, sage ich ihr, wenn ich nicht mehr kann, dann soll das meine Freundin machen oder ein Kumpel von mir machen, und der muss dann meinen Willen umsetzen. Der soll, dann wird dann aufgeklärt und muss dann das umsetzen, was ich möchte. Das setzt natürlich voraus, dass ich denen was im Vorfeld gesagt habe, dass wir drüber gesprochen haben. Deshalb ist der Podcast ja auch so eine gute Sache. Wenn ich jetzt sage, Mensch, das ist, ich würde gerne noch was festlegen, gibt es ja auch die Möglichkeit, zum Beispiel das in der Patientenverfügung festzulegen, wenn ich irgendwann nicht mehr entscheiden kann und in so eine medizinische Situation komme, dann möchte ich, dass dieses und jenes gemacht wird und dieses und jenes nicht gemacht wird.
Und die Patientenverfügung ist auch eines dieser Themen, was wir, da schließe ich mich mal ein, unheimlich gerne von uns wegschieben, weil wir immer denken, ja, das brauche ich doch jetzt noch nicht. Patientenverfügung ist was für 85-Jährige. Dem ist aber nicht so. Und ich stand letzte Woche bei meiner Mutter auf dem Markt am Obststand. Da kam eine Lady, sagte, sie war gerade im Thalia, gibt noch viele andere Buchläden, sie war gerade da und hat sich ein Buch gekauft für 22 Euro, weil sie eine Patientenverfügung wollte und wusste nicht, dass man sich das Ding aus dem Internet laden kann. Und hat das Buch gekauft wegen des Vordrucks der Patientenverfügung.
Ganz genau.
Du hast es nochmal nachgeguckt, Jan,
ne? Ich habe es nochmal nachgeguckt. Also beim Bundesministerium für Gesundheit, auf deren Homepage, kann man sich Informationen und eben auch Satzbausteine für eine Patientenverfügung runterladen, kann sich informieren, kann auch hat dort auch eine Hotline, wo man anrufen kann und nachfragen kann.
Also ich glaube, da gibt es ganz viele Punkte zu bedenken. Also ich glaube, das Thema Patientenverfügung führt alleine schon eine ganze Sendung. Probleme, die wir in der Klinik häufig haben, also ich kommen ja auch zu Beratungen dazu, wo zum Beispiel nicht klar ist, was will denn eigentlich die Patientin, was will der Patient? Ist ja jetzt nicht so, dass wir alle immer behandeln wollen um jeden Preis, sondern wir wollen ja auch wissen, was wollen die denn eigentlich? Das ist halt das Problem, wenn man dann so einen Vordruck hat, und die Vordrucke fangen ja häufig an, einleitend, wenn ich mich unabwendbar, unmittelbar im Sterbeprozess befinde, dann will ich das und das. Damit können wir in der Praxis ja nicht viel anfangen, weil das soll das bedeuten, ja, der unmittelbare, unabwendbare Sterbeprozess, da sagt mir der eine Arzt, naja, also ist doch abwendbar, wir können reanimieren, wir können ihn an die ans Beatmungsgerät anschließen, ne? Also dann wenden wir das ab für eine gewisse Zeit, ne? Und ein anderer Arzt sagt mir, naja, aber unabwendbar ist doch der Sterbeprozess schon nach der Geburt, ne? Irgendwann sterben wir alle. Das klingt so ein bisschen kleinkariert, aber wir müssen ja immer überlegen, das geht ja jetzt gerade darum, lassen wir jemanden zum Beispiel versterben oder probieren wir noch was? Von daher ist das ja auch ganz wichtig, kleinkariert zu sein. Und wichtig ist dann, was hat jetzt der Erstellende eigentlich gemeint? Und deshalb finde ich es viel wichtiger dazu, auch Gespräche zu führen und auch das nicht so eine Worthülsen stehen zu lassen. Ne? Also so die Klassiker, die wir kennen, ich will nicht an Maschinen hängen, ne? Oder ich will nicht pflegebedürftig werden oder ich will ein lebenswertes Leben. Ja, was ist denn damit gemeint? Ne? Also wir in der Klinik wissen das häufig nicht, was damit gemeint ist. Und so traurig das auch klingt, auch die Angehörigen wissen das häufig
nicht. Und was macht ihr denn, wenn ihr es nicht wisst?
Ja, wir versuchen halt zu bohren, ja, zu suchen, was ist es jetzt? Gibt es andere Sachen, die erwähnt wurden? Wir sprechen mit den Angehörigen, wir sprechen mit den Stellvertretern, also mit den Bevollmächtigten oder mit den Betreuern. Aber häufig ist es leider so, dass halt eben nicht drüber gesprochen wurde. Mhm. Und es muss aber trotzdem entschieden werden. Ja, wir müssen trotzdem wissen, was machen wir jetzt.
Wir drei, ne? Ich habe das Gefühl, das werden hier mehrere Folgen, denn eigentlich war André gerade dabei, uns zu erklären, dass es verschiedene Sterbehilfen gibt. Also wir waren gerade bei der passiven Sterbehilfe und wir sind schon wieder bei der Patientenverfügung. Das geht alles sehr schnell, das hängt auch alles irgendwie zwangsläufig miteinander zusammen. Aber mach doch da mal bitte an der Stelle weiter, dass wir eine Chance haben, hier irgendwie in 40 Minuten durchzukommen.
Abgrenzen von der passiven Sterbehilfe, die in Deutschland nicht nur erlaubt ist, sondern sogar geboten ist. Das heißt, das ist nicht sowas wie, das kann man machen, sondern das müssen wir machen. Wenn klar ist, etwas ist nicht gewollt, eine medizinische Maßnahme ist nicht mehr gewollt, dann muss die auch beendet werden. Ja, alles andere wäre eine Körperverletzung. Das heißt, die ist geboten in Deutschland. Und davon abzugrenzen kann man zum Beispiel die sogenannte indirekte Sterbehilfe, was unter anderem halt auch palliative oder Versorgung, palliativmedizinische Versorgung am Lebensende unter anderem meint. Das heißt hier, ich habe das Symptom im Blick, Schmerzen beispielsweise, und ich weiß, diese Schmerzen kriege ich gerade nicht mehr so gut in den Griff. Ich passe eine Medikation an mit bestimmten Medikamenten, die aber auch dazu führen können vielleicht, dass der Patient früher verstirbt als ohne die Gabe dieses Medikamentes. Ja, das bedeutet jetzt nicht das Spritzen von einer Überdosis, sondern das meint jetzt halt, ich versuche, Leiden zu mindern und passe das an, dokumentiere das auch, zeige, wie ich Schritt für Schritt vorgehe. Und jetzt kann es passieren, dass der Patient früher verstirbt. Das ist in Deutschland erlaubt, wenn es medizinisch vertretbar ist. Also sprich, wenn ich halt zeige, dass es notwendig war. Vielleicht wichtig zu erwähnen, dass es vielleicht auch nur eine theoretische Überlegung ist, weil wir haben ganz viele Studien, die zeigen, dass eigentlich palliativmedizinische Betreuung und Schmerztherapie am Lebensende sogar dazu führen kann, dass Leben verlängert wird, als dass es verkürzt wird. Aber zumindest das Recht sagt uns, das okay. wäre erlaubt.
Das wäre die zweite. Und was ist
das? Das wäre die zweite. Mhm. Davon abzugrenzen, das wäre die aktive Sterbehilfe oder auch Tötung auf Verlangen. Das heißt,
das klingt krass auf jeden
ja,
Fall.
Ja, das ist sozusagen so das, was in Deutschland auch nicht erlaubt ist. Jemand sagt zu mir, ich möchte gerne sterben und bitte hilf mir dabei, gib mir doch ein Mittel, damit ich sterben kann, verabreiche es mir. Das wäre in Deutschland verboten und somit gibt es hier keine Möglichkeit
dazu. Und was ist, wenn ich es mir selber verabreiche und mir hält es nur jemand hin?
Genau, das wäre sozusagen die eine Abweichung davon, eine sogenannte Suizidassistenz. Das bedeutet, jemand gibt mir ein Mittel, stellt mir das zur Verfügung oder hilft mir dabei, mich zu suizidieren. Das ist in Deutschland erlaubt. Das war in Deutschland eigentlich schon immer erlaubt. Es gab eine kleine Phase von 2015 bis 2020, wo der Gesetzgeber das für bestimmte Personengruppen eingegrenzt hat. Mhm. Da ging es darum, das nannte sich geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Da wollte der Gesetzgeber eigentlich Sterbehilfevereine verbieten. Genau, das hat dann Februar 2020, uns das Bundesverfassungsgericht gesagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen, und hat da eigentlich in sehr klaren Worten dargestellt, dass das selbstbestimmte Sterben ein allgemeines Persönlichkeitsrecht ist in Deutschland und dass jeder die Freiheit hat, sich auch das Leben zu nehmen.
Das klingt krass, aber ich finde, das klingt irgendwie, korrigiert mich gerne, in meiner Welt klingt es richtig. Also es hat für mich super viel mit Selbstbestimmung zu tun. Ich verstehe, dass das super schwierig ist, das dann zu entscheiden individuell und dass da super viele Gespräche und alles stattfinden müssen. Aber ich finde den Gedanken, dass mir das, also wenn ich mich reinversetze oder das zumindest versuche, man kann das ja gar nicht, in jemanden, der das wirklich, der leidet, der irgendwie sagt, Leute, ich möchte das nicht, und dir hilft einfach niemand, weil es verboten ist. Das, also korrigier mich, aber das geht doch nicht.
Man kann ja drüber streiten, also das prinzipiell geht es ja auch darum, Mensch, welche Argumente haben wir, die dafür sprechen, welche Argumente haben wir, die dagegen sprechen. Und da gibt es natürlich verschiedene. Und die einen sagen zum Beispiel, ja, das ist Ausdruck des Persönlichkeitsrechts, meiner Autonomie. Und die anderen weisen natürlich auch darauf hin, ja, aber wie frei, wie autonom bist du denn in einer bestimmten Lebenssituation? Wie autonom ist es wirklich, eine frei überlegte Entscheidung immer, wenn ich gerade eine infauste Prognose gekriegt habe, wenn mir gerade jemand sagt, Mensch, du hast die und jene Erkrankung, wie überlegt ist es dann? Haben wir nicht auch viele Menschen, die sagen, die vielleicht auch aus Übersprungshandlungen Suizide begehen? Mhm. Ne? Das Bundesverfassungsgericht sagt, ja, das muss frei verantwortlich sein, es muss ernsthaft sein. Aber da ist das, was du gerade ansprachst, ne? Wie messen wir das denn nach? Wie messen wir eine Freiverantwortlichkeit nach? Mhm. Ist im Übrigen auch nicht begrenzt auf schwierige Erkrankungen. Ja? Also jeder Mensch hat das Recht auf Suizid und Suizidassistenz, sagt das Bundesverfassungsgericht. Also auch der Gesunde. Ich muss keine infauste Prognose haben. Und vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, um dann ins Grübeln zu kommen. Mensch, was ist das jetzt, wenn da so ein 20-Jähriger kommt und sagt, hier, ich will nicht mehr.
Mhm. Was das Bundesverfassungsgericht sagt, hast du jetzt schon ganz oft zitiert. Weißt du auch, was im Bundestag da gerade abgeht und was möglicherweise da jetzt geändert werden könnte dieses Jahr?
Ja, also wir haben halt jetzt eine Situation, wo wir wissen, die Suizidassistenz ist an sich möglich, aber wir haben halt keine Rahmenbedingungen dafür. Ja, das heißt halt, diese ganzen Fragen, die wir gerade hatten, die sind halt offen. Ne? Wie soll das aussehen? Welche Gründe sind legitime Gründe? Verfassungsgericht sagt eigentlich, die Gründe gehen uns gar nichts an. Ne? Auch die, muss jetzt eine Erkrankung vorliegen oder nicht? Auch da sagt das Verfassungsgericht, nee, eigentlich eine Erkrankung muss nicht vorliegen. Aber wie mache ich das? Wie überprüfe ich eine Freiverantwortlichkeit beispielsweise? Und es gibt halt verschiedene Lager im Bundestag. Das ist im Übrigen auch unabhängig von den Fraktionszugehörigkeiten, die sich halt der Frage widmen und das Ganze ein bisschen regulieren wollen. Die halt zum Beispiel sagen wollen, Mensch, wie überprüfe ich die Freiverantwortlichkeit? Wie viele, muss es da Fristen geben zwischen Beratungsgesprächen? Muss es überhaupt Beratungsgespräche geben? Und es gibt ein Lager, die machen das eher restriktiver, die schauen halt eher darauf zu gucken, dass da sehr viele Sicherungsmechanismen, will ich es mal nennen, eingebaut werden, was aber von Kritikern halt dann bisschen angeprangert wird, weil man halt sagt, na Mensch, aber je mehr Mechanismen da sind, desto schwieriger ist es natürlich dann auch, sein Recht durchzusetzen. Und es gibt halt Lager, die versuchen, das ein bisschen offener zu regeln. Und das sind natürlich, und deshalb ist es halt auch fraktionsübergreifend, sind halt Gewissensfragen. Das heißt, auch im Bundestag ist man jetzt nicht daran gebunden, welcher Partei gehöre ich an, sondern das ist halt, muss halt dann sozusagen jeder Abgeordnete mit dem eigenen Gewissen vereinbaren. Das ist halt eine schwierige Sache. Man sieht dann halt, dass auch Personen aus verschiedenen Parteien plötzlich zusammenarbeiten, die Linke mit der FDP beispielsweise, na, wo man denkt, Mensch, wie kommt es denn zu der Konstellation? Aber man sieht, es geht um Gewissensfragen und das ist unabhängig von der Partei, der ich angehöre. Im Kern steht ein Medikament, Pentobarbital, mit dem man sich dann halt sozusagen das Leben nehmen kann. Und das ist halt, auch wenn Suizidhilfe derzeit erlaubt ist, können das Ärztinnen nicht einfach verschreiben. Ja, und die Gesetzentwürfe sehen halt vor, dass das Betäubungsmittelgesetz das halt unter bestimmten Situationen zulässt und diese Situationen sollen halt auch definiert werden.
André, was ich nicht so richtig verstehe, du hast ja jetzt die Sachen alle aufgezählt, die in Deutschland eigentlich gehen, ne? Und korrigier mich nochmal, bis auf Tötung auf Verlangen geht sonst ganz schön viel. Das ist nicht das, was ich jetzt so dachte. Immer wenn ich über Sterbehilfe was lese oder einen Beitrag sehe oder so, sehe ich Menschen, die in die Schweiz pilgern oder in andere Länder und immer sagen, im übertragenen Sinne, mir hilft hier in Deutschland keiner, ich darf hier nicht sterben, ich muss ins Ausland. Ist das eine verschobene Wahrnehmung, die ich da habe oder ist das so?
Jein, ganz klares Jein.
Das ist Jans Lieblingsantwort auf alles.
Jein. Ja, sehr gut. Also das eine ist halt, wie, was ist rechtlich möglich und das andere ist natürlich, wer hilft mir tatsächlich? Also wer macht das? Ich hatte ja gerade schon gesagt, das Pentobarbital, was dafür geeignet ist, in Anführungsstrichen, sich zu suizidieren, das bekomme ich ja nicht an jeder Straßenecke. Mhm. Das heißt immer die Frage, wie sieht denn eine Suizidassistenz aus? Kriege ich doch irgendwo ein Medikament, um mich zu suizidieren? Und das ist halt eine ganz schwierige Frage. Und Sterbehilfevereine, unter anderem in der Schweiz beispielsweise, die haben das halt ermöglicht, dass man an diese Mittel kommt. Und deshalb sind viele auch in die Schweiz gegangen. Spätestens seit 2020, seit dem Urteil des Verfassungsgerichts, sind auch in Deutschland wieder Sterbehilfevereine aktiv. Und die ermöglichen das auch. Wenn man sich zum Beispiel die Statistik von Dignitas anschaut in der Schweiz, dann sieht man auch, dass die Menschen, die zur Sterbehilfe in die Schweiz kommen, aus Deutschland extrem abgenommen haben jetzt in der Zeit. Also das ist jetzt sozusagen nicht mehr so gefragt, wie das vielleicht noch vor 2020 der Fall war.
Findest du, jeder sollte das Recht auf selbstbestimmtes Sterben haben? Boah, jetzt habe ich dich.
Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige Frage.
Jetzt sag nicht Jein, André.
Ich kann mich natürlich zurückziehen und sagen, na klar, jeder hat ja das Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Das hat ja das Bundesverfassungsgericht festgelegt.
Ja, aber du weißt ja, was ich meine.
Genau. Ich finde das sehr wichtig. Ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Recht ist, was uns keiner nehmen soll. Was, glaube ich, jeder hat. Allerdings warne ich immer davor, es darf nicht, nicht diese Illusion entstehen, ich kann mein Leben und meinen Tod komplett durchplanen. Ne? Klingt an sich auch ziemlich deutsch eigentlich. Ne? Ich plane alles durch bis zum Schluss. Ich sage jetzt, wie ich sterbe, welche Uhrzeit. Ich glaube, dass das eine Illusion ist. Und zum anderen, das ist mir halt auch ganz wichtig, bedeutet das auch nicht, dass ich das alles immer hinnehmen muss, sondern ich finde es ganz wichtig, auch in unserer Gesellschaft, dass wir nicht wegschauen, sondern dass wir so eine Sterbewünsche auch aufgreifen, dass wir beraten, dass wir helfen, gerade auch bei schweren Erkrankungen, ne? Dass man nicht einfach sagt, Mensch, hier, ich nehme mir jetzt irgendwo ein Medikament her und nehme mir das Leben, sondern dass da jemand kommt und sagt, Mensch, wir können auch palliativmedizinisch sehr viel machen. Wenn jemand Angst hat vor Schmerzen, dass man sagt, Mensch, wir haben auch Möglichkeiten, Schmerzen zu nehmen. Es gibt ja ganz viele Alternativen auch zum Suizid. Und ich finde, um selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen, muss ich auch diese Alternativen kennen. Und das ist mir ganz wichtig auch.
Ihr hört Radieschen von unten, das ist der Podcast mit dem Tod. Heute ein bisschen ruhiger, weil wir uns heute einem sehr ernsten, sehr wichtigen und sehr sensiblen Thema annehmen, nämlich dem selbstbestimmten Tod. Und ich möchte an dieser Stelle noch einmal sagen, solltet ihr jetzt so im Laufe des Podcasts irgendwie merken, boah, ich kriege ein komisches Gefühl dabei, irgendwie fasst mich das an, das macht mir Sorgen, bitte Geht da nicht alleine durch. Bitte sucht euch Hilfe. Zum Beispiel könnt ihr euch immer an die Telefonseelsorge wenden. Die Nummer gibt's auf mdrjump.de. Nutzt diese Chancen unbedingt. Oder es gibt einfach weiter und hört euch die nächste Folge an. Das ist auch völlig in Ordnung. Dieser Podcast ist auch keine Einbahnstraße. Ihr wisst das. Wir sind in jeder Folge immer dran, eure Fragen mitzunehmen, die zu beantworten. Nehmen uns auch unter der Woche immer Zeit. Also immer gerne her mit eurem Feedback. Ihr erreicht uns jederzeit zum Beispiel über den Instagram-Kanal von MDR Jump oder schreibt uns einfach an. Radieschen von unten heißen wir da. Und haben jetzt auch eine Frage, die ich direkt an André weitergeben möchte.
Hallo, ich bin Fenja und ich habe eine Frage und zwar auch zum Thema Sterbehilfe. Was kann man als Angehöriger tun, wenn zum Beispiel der Opa oder wer auch immer, jemand aus der Familie gerne die Sterbehilfe in Anspruch nehmen möchte und ich jetzt als Enkelin ihn dabei unterstützen möchte? Also was kann ich tun, wo kann ich mich hinwenden und was muss ich vielleicht auch beachten?
Erstmal vielen, vielen Dank, liebe Fenja, für die Frage. André, ich habe keine Ahnung.
Natürlich schwierig zu sagen. Einmal von der Frage, was damit gemeint ist. Ne? Das hatten wir ja eingangs. Mhm. Wenn jetzt hier beispielsweise eine Suizidassistenz gemeint ist, dann geht es natürlich darum, sich erstmal ausführlich beraten zu lassen.
Und wo mache ich das? Also fange ich wirklich klassisch an zu googeln, Sterbehilfe Deutschland oder suche ich mir so einen Verein, was du vorhin angesprochen hast.
Oder
ich glaube immer
zum Hausarzt.
Hausarzt ist auch eine verrückte Idee, weiß ich gar nicht. Mhm. Kann man zum Hausarzt gehen?
Ja, letztlich geht es ja irgendwie darum, rauszufinden, Mensch, warum ist das jetzt so? Woher kommt dieser Sterbewunsch? Klar können da Hausärzte erstmal Ansprechpartner sein, vielleicht aber auch, je nachdem jetzt eine Erkrankung ist, Palliativmediziner, rauszufinden, woran liegt es? Aber auch vielleicht erstmal intern zu sprechen, Mensch, Warum möchtest du sterben? Das Thema halt nicht tot zu schweigen, ne? Sondern halt wirklich anzusprechen, Nachfragen zu stellen, um hier zu gucken, Mensch, was sind die Gründe und können wir diese Gründe vielleicht auch ausräumen? Wenn klar ist, es ist eine selbstbestimmte Entscheidung, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Sterbehilfevereine in Deutschland. Aber wie gesagt, mir ist es halt ganz wichtig, eher vorher zu schauen, wo sind die Gründe. Nicht einfach zu sagen, hier, da ist die Nummer von einem Sterbehilfeverein, sondern zu überlegen, gemeinsam zu schauen, welche Alternativen gibt es und sich da kompetent beraten zu lassen. Ne? Das kann ja je nachdem, woher der Sterbewunsch kommt, ganz unterschiedlich sein. Wenn jetzt jemand beispielsweise Angst, Geldnöte hat, ne, dann hilft in der Regel nicht der Arzt dabei, die Geldnöte zu lösen, sondern dann muss ich mich vielleicht an einen Schuldnerberaterverein wenden.
Oder wenn es zum Beispiel ist, dass man den Partner vermisst, weil man zum Beispiel 70 Jahre verheiratet war, dann sich vielleicht psychologisch betreuen lassen oder sowas, ne?
Und das ist natürlich schwierig, ne? Weil wir auf der einen Seite ja auch nicht dem anderen vorgeben können und wollen, was ist denn jetzt ein guter Grund, sich das Leben zu nehmen. Ja, aber gleichzeitig ist man ja in der Gesellschaft schon dem anderen auch verpflichtet, in der Familie ja irgendwie gängiger. Man versucht, jemanden vor einer vorschnellen Entscheidung vielleicht zu bewahren, ohne jetzt die Gründe bewerten zu wollen, so schwierig das auch ist.
Ich wollte es gerade sagen, ist nämlich genau das, was du sagst. Man ist einander so verpflichtet in der Gesellschaft, erst recht in der Beziehung, ne? Und dann ist natürlich ein schmaler Grat zwischen ich respektiere, was du sagst, ich höre dich und ich helfe dir und aber guck mal, wie wär's denn damit oder damit? Ja. Weil das, also einfach was das krasseste Thema ist, was man sich vorstellen kann, so, ne?
Genau. Und dann kann man ja immer noch suchen, welche Möglichkeiten gibt es. Und vielleicht, das hatte ich auch schon, es ist diese Angst, Mensch, wenn ich jetzt irgendwo umfalle, dann will ich nicht wiederbelebt werden, dann möchte ich nicht beatmet werden. Und da gibt es ja Möglichkeiten, zum Beispiel Patientenverfügungen, ja, um das vorzubeugen, ohne jetzt gleich sich das Leben nehmen zu müssen. Ja, oder vielleicht habe ich Angst vor Schmerzen oder Angstzuständen und dann gibt es andere Möglichkeiten, zu denen wir auch im Institut forschen, oder palliative Sedierung, also sprich jemanden in solchen Situationen das Bewusstsein zu minimieren, dass man diese Sachen nicht mehr mitbekommt oder weniger mitbekommt, dass diese Ängste weg sind, dass Schmerzen weg sind, Übelkeit weg sind. Das kann halt sehr, sehr breit sein, ja, diese Gründe. Da kann natürlich jemand sagen, Mensch, das will ich aber auch nicht. Ja, und dann kann man halt immer noch schauen.
Kannst du dir vorstellen, Jan, wenn du richtig dolle krank wärst, dass du dich damit auseinandersetzen würdest?
Definitiv. Also es ist auch nicht so, dass ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, wenn ich jetzt, weil wir uns ja auch schon mal darüber unterhielten, wie man sich seinen eigenen Tod vorstellt. Ne?
Ja.
Also mag ja eigentlich, also ich kenne niemanden, der sagen würde, ja, ich möchte richtig leiden.
Nee, ich auch nicht, aber ich kann dir auch ganz safe sagen, mir würde so krass der Mut fehlen, sowas zu machen. Ich habe letztens einen Beitrag gesehen über eine Frau, die wirklich das unbedingt wollte. Zungenkrebs hatte sie und hat gesagt, ich habe so eine Schmerzen, ich möchte bitte nicht mehr wirklich mit ihrem Mann zusammen. Die waren ganz süß und er hat sie unterstützt. Sie haben da lange drüber diskutiert und haben das besprochen und monatelang war das so. Und dann hat sie gesagt in dem Interview, stellt euch mal vor, nächste Woche um die Zeit bin ich nicht mehr. Also es gibt ja dann einen Termin. Sie hatte einen Termin. Sag ja, mal, du hast Dienstag um 12 einen Termin. Dann legst du dich dahin und ich, also mein Kopf, ich komme gar nicht mit, ne? Was dann mit dir los ist. Die haben dir dann so zugedeckt und dann musste sie natürlich erklären, dass sie weiß, in welcher Situation sie ist und was jetzt passiert. Und ich konnte es mir nicht zu Ende angucken, ja, weil es mich, ich meine, ich mache hier einen Podcast über den Tod. Ich habe es nicht ausgehalten.
Du bist aber auch nicht in ihrer Situation. Das heißt, du hast nicht das durchlebt, das was stimmt. sie durchlebt hat. Und du hast ja auch nicht die Gedanken gemacht, die vielleicht sie sich gemacht hatte. Und deswegen ist es vielleicht auch so schwer, sich in solche Menschen reinversetzen zu können. Ne? Es hat ja jeder sicherlich auch seine Gründe. Und das ist ja eben das, was du, André, schon gesagt hattest, was man erforschen muss, beziehungsweise ja wirklich schon erforschen muss durch Gespräche, das herauszufinden, woran es liegt, warum man diesen Wunsch hat und ob dieser Wunsch auch wirklich begründet ist. Und es geht gar nicht darum, dass ich mich in so eine Situation reinversetzt habe, sondern ich habe mir einfach überlegt, dass wenn ich an einem gewissen Punkt von meinem Leben bin, wo ich das Ruder abgeben müsste, das würde ich für mich selber nicht wollen. Das heißt, pflegebedürftig zu werden und so weiter. Also es gibt einen interessanten Gedanken, dass man sein Leben sozusagen bis zu einem bestimmten Höhepunkt lebt, in vollen Zügen genießt und dann halt eben aufhört, wenn es am schönsten ist, ja, theoretisch.
Wer hat mir das denn letztens erzählt, dass es von, nee, das hast du mir nicht erzählt.
Hab ich dir das nicht erzählt?
Es ist George Lucas. Es gibt irgendein Szenario, wo alle nur 60 werden und,
ganz,
dann,
ja.
und danach ist Schicht im Schacht und bis dahin leben die aber to the fullest. Und mit das, 60 wird aber gestorben.
Genau, das wollte ich dir erzählen letztens, als wir uns drüber
unterhalten haben. Das hat mir jemand erzählt. Und ich fand es wahnsinnig interessant, aber ich will da nicht wohnen, weil ich will nicht, dass mit 60 Schluss ist.
Nee,
ich
nicht.
Bin so Vicky Leandros, ich liebe das Leben, weißt du, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, eben. Ich meine, man weiß halt eben auch nie, wie das Leben spielt, ne? In welche Situation man kommt und welche Gedanken man sich dann macht. Ne?
Wenn man oft mit Menschen zu tun hat, André, wie du das hast, meinst du, du kannst dich besser reindenken als wir jetzt, die das jetzt hier mal so ankratzen?
Ich würde eigentlich sogar davor warnen wollen, ne? Weil die Meinungen, die Einschätzungen von dem, was zum Beispiel für jeden Einzelnen lebenswert ist, doch ganz stark abweichen können. Und deshalb finde ich das auch immer so schwierig, ne? Was du gerade sagtest, Mensch, die Frau hatte ein Zungenkarzinom, ne? Oder andere Beispiele, so Gehirntumor oder sowas, da sagen viele Menschen, das kann man doch nicht wollen. Oh Gott, ja, da muss man doch die Möglichkeit haben, auch das aus ist, ja. Wenn ich jetzt aber als Gesellschaft sage, Mensch, da ist es in Ordnung, da darfst du dir das Leben nehmen, was gebe ich denn dann den Menschen an die Hand, die wirklich diese Erkrankung haben und vielleicht keinen Todeswunsch haben?
Ganz, ne? Genau.
Was sage ich denn dann implizit über die aus?
Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
Stimmt, ja. Ist deren Leben weniger schützenswert, weniger lebenswert? Wir müssen halt wirklich gucken, was wollen die Einzelnen? Ohne unsere eigenen Meinungen, die wir natürlich haben, ne? Aber die fließen natürlich in so eine Entscheidung ein, ne? Auch als ich vorhin sagte, der 20-Jährige kommt, der vielleicht gesund ist, ne? Da sagen vielleicht viele dann, ja mein Gott, nee, den muss man unbedingt vom Suizid abhalten, ne? Aber vielleicht hat er ja auch seine Gründe. Wer bin ich denn darüber zu entscheiden? Und gleichzeitig wollen wir natürlich nicht, dass wir jeden einfach nur eine Pille geben, metaphorisch gesprochen, ne? Und derjenige dann halt einfach verstirbt, sondern wir wollen ernsthaftes Interesse zeigen. Wir wollen rausfinden, gibt es einen anderen Weg, weil wir ja schon, zumindest ist meine Einschätzung als Gesellschaft, das Leben erstmal als was Schützenswertes sehen, ohne jetzt zu sagen, dass man darüber nicht verfügen darf, aber trotzdem ist es ja in der Gesellschaft erstmal was wir als wichtig und erhaltenswert finden. Und das, finde ich, darf man auch denjenigen spüren lassen, dass man dann Interesse hat und dass man demjenigen trotzdem dessen Autonomie, dessen selbstbestimmte Entscheidung folgen möchte, aber vielleicht auch helfen möchte, dass alle Alternativen gesehen werden.
Also irgendwo zwischen Schutz und Selbstbestimmung. Also da gibt es ja tausend verschiedene Einzelfälle, das ist ja Wahnsinn. André, in diesem Podcast reden wir sehr oft mit unseren Gästen auch darüber, wie sie sich ihre eigene Beisetzung vorstellen. Jetzt sag mir nicht, du hast noch nie an deine gedacht. Er lacht. Jan, er will auch einen Grabstein mit einem Schwert drin. Jan,
nee,
möchte gerne einen Grabstein mit einem Schwert drin.
Mit einem Schwert? So wie bei Manowar, oder?
Oh, nicht schlecht.
Ja, ja, tatsächlich ist es ein Thema, über das ich schon häufiger nachgedacht habe, aber interessanterweise auch immer zu unterschiedlichen Einschätzungen gekommen bin.
Ach echt?
Ja, also früher konnte ich mir nicht vorstellen, beerdigt zu werden und dann halt von von Insekten vertilgt zu werden und wollte unbedingt eine Feuerbestattung. Mittlerweile finde ich das mit der Version beerdigt zu werden in einem Sarg als das Ganze gar nicht mehr so schlimm. Ich finde es sehr schwierig, auch für mich das festzuhalten. Das macht es natürlich für alle anderen, auch für meine Frau, nicht einfacher. ich glaube, derzeit bin ich auf so einem Trip, dass ich sage, Mensch, ich würde gerne auf eine Wiese, ohne dass es einen Grabstein für mich gibt, weil ich das irgendwie auch ein bisschen traurig finde, dass man halt Menschen irgendwie zu einem bestimmten Platz kommen müssen oder sollen. Also ich fänd's schöner, wenn man halt sozusagen keinen extra Ort braucht, beziehungsweise meine Familie halt verbindet ja auch Sachen mit mir, verbindet ja auch Orte mit mir, und ich fänd's irgendwie schöner derzeit, wenn sie halt an diesen Orten auch an mich denken und nicht extra jetzt zu einem Friedhof müssten, um über mich nachzudenken.
Hast du dir überlegt, wie es sonst so ablaufen soll, so eine Lebensabschiedsfeier?
Gibt's Musik?
Ja, es gibt ganz viel Musik.
Gibt's was zu essen?
Es gibt was zu essen. Ich will ja auch gar keine Vorschriften machen, sondern das kann ja jeder so machen, wie er möchte. Wenn jetzt keiner essen möchte, dann ist es auch in Ordnung. Aber also ich persönlich, ich mag Essen, wie man vielleicht aussieht. Und ich mag auch viel Musik. Musik ist ein großer Bestandteil auch meines Lebens bisher immer gewesen. Und ich würde mich da schon freuen, vor allem auch, wenn man halt Lieder hört und bei diesen Liedern halt, wie gesagt, an mich denkt, vielleicht auch bestimmte Lieder mit mir verbindet.
Komm, sag mal, hau mal raus.
Möchtest du einen Titel festhalten?
Sei doch nicht so unnahbar, André. Du musst uns auch so ein bisschen ranlassen. Weißt du, wir haben jetzt schon so viel über dich gelernt heute, aber so richtig...
Das ist ganz schwierig.
Wir haben ja so eine Rubrik, die heißt Songs zum Sterben. Und da versuchen wir Leute zu ermutigen, auf Beisetzungen Songs zu spielen, die sie mit den Verstorbenen verbinden und sich ein bisschen frei davon zu machen, was jetzt in diese Friedhofsatmosphäre passt. Weißt
ja,
du?
Ja, ja, ja. Oh Mann, das ist schwierig. Also von Metronomy finde ich zum Beispiel Lieder The Bay, heißt es, glaube ich, finde ich jetzt sehr schön. Ich bin großer Beatles-Fan, also eigentlich könnte von den Beatles viel kommen. Meine Frau hat bei dem Lied Komm, gib mir deine Hand um mich angehalten, das finde ich ganz schön. Also haben die Beatles wirklich auf Deutsch gesungen.
Das ist aber schön.
Was finde ich ganz, ganz
nett. Ist ja schon gut, soll ja kein Konzert werden.
Trauerfeierlied.
Ja. Also mit den Beatles auf Deutsch, das kenne ich gar nicht. Kennst du das?
Das wusste ich auch nicht.
Mega schön. Das packen wir direkt drauf auf die Songs zum Sterben Playlist, die es jetzt übrigens auch bei Spotify gibt, und die ist jetzt eingebunden für euch auf mdrjump.de. Da könnt ihr die komplette Playlist euch ganz in Ruhe anhören. Also wir haben da schon ein paar Sachen drauf. Und was hast du da schon für Volksmusik draufgepackt?
Ja, und Flieger grüß mir die Sonne von Hans Albers.
Ich habe ein bisschen Wiz Khalifa und so dazu getan. Macht euch keine Sorgen. Also da auf jeden Fall mal reinklicken. Da sind jetzt auch die Lieblingssongs zum Sterben von André Novak mit drauf. André, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich eine Menge, weil dieser Podcast müsste eigentlich mindestens 10 Stunden gehen, damit wir dem Thema auch nur annähernd gerecht werden können. Aber gibt es noch irgendwas, was du auf dem Herzen hast, von dem du sagst, das müssen wir noch den Leuten mit auf den Weg geben?
Ja, das macht ihr ja eigentlich immer. Sprecht drüber, sprecht über solche Sachen, sprecht darüber, was ihr möchtet, was ihr auch medizinisch möchtet, was ihr nicht medizinisch möchtet, und sucht euch auch jemanden, mit dem ihr vielleicht drüber sprechen könnt, der vielleicht das auch professionell macht.
Und oder ein Trauerbuddy. Wir haben auch eine Folge gemacht zum Thema Trauerbuddies. Auch wie ihr euch verhalten könnt, wenn ein Bekannter oder eine Bekannte oder jemand aus der Familie gerade trauert, was man vielleicht so nicht sagen sollte unbedingt und wie man denen begegnen kann. Könnt ihr euch anhören, ist in der ersten Staffel von Radieschen von unten drin. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, irgendwas loswerden wollt, immer her damit. Wir haben auch die Nummer von André Novak. Wir können das auch nochmal weiterleiten und noch im Nachhinein vielleicht Fragen beantworten lassen. Wir bedanken uns aber erstmal recht herzlich für deine Zeit.
Dankeschön.
Ich danke auch.
Weg ist er, der André. Wie geht's denn dir?
Naja, also eigentlich ist es ja meistens so, wenn man sich über so ein Thema unterhält, dass man sich vielleicht danach freier fühlt, wenn man irgendwelche Fragen hat oder wenn man irgendwas wirklich buchstäblich auf dem Herzen gelegen hatte. Aber ich fühle mich irgendwie noch beschwerter.
Weißt du, was ich krass fand? Ja. Als wir reingegangen sind in den Podcast, war ich so ganz fest davon überzeugt, dass für mich Selbstbestimmung über allem steht. So, ich habe so gedacht, das ist doch gar keine Frage, die man irgendwie diskutieren muss. Natürlich muss das jeder irgendwie entscheiden können. Und im Laufe des Podcasts habe ich so gedacht, ach so, Lebenshilfe. Ach so, ja, Beratung, ja eh. Freie Verantwortlichkeit, ja, aber wer bewertet das denn wie? Und dann habe ich gemerkt, dass es tatsächlich diesmal keine richtigen klaren Antworten gibt, richtig, auf all die Fragen, die, mhm, ich habe. Und das finde ich sehr schwierig. Und auch die Bundestagsdebatte, ne? Mhm. Ich habe gedacht, die diskutieren, um das irgendwie alles zu vereinfachen. Nee. Und im Laufe des Gesprächs kam raus, na, jetzt ist es gerade relativ lose und es wird geregelt, ob und wie die Suizidhilfe geregelt wird in Deutschland. Und was ich auch krass finde, ich dachte irgendwie, dass wir in Deutschland gar nicht so viele Möglichkeiten haben, wie wir offensichtlich haben. Also von indirekter Sterbehilfe mal angefangen, über Suizidhilfe, also Suizidassistenz heißt das, ne?
Genau.
Ich will nichts Falsches sagen, oh mein Gott, ich bin ganz aufgeregt. Passive Sterbehilfe gibt es sowieso in Deutschland. Mhm. Und in der Schweiz gibt es aber noch was, was es bei uns nicht gibt?
Nee, in den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg und auch seit kurzem in Spanien gibt es sozusagen diese Tötung auf Verlangen. Aber die wird dort auch, also da kannst du dich auch sozusagen anmelden, da wird natürlich auch ein gewisser Prozess durchlaufen. Du sprichst auch mit Ärzten, Psychologen und so weiter. Das dauert auch seine Zeit.
Das war heute übrigens für mich so das Krasseste an dieser ganzen Diskussion, an diesem ganzen Interview, dass ich mich vorher gar nicht gefragt habe, welche Gründe hat jemand und wer bewertet das? Also, mhm, als André vorhin sagte, was ist denn jetzt, wenn jemand 20 ist und sagt, ich möchte nicht mehr leben? Mhm. Und du sagst, nee, Schätzelein, du bist 20, du bist gesund, alles gut, ne? Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Dann ist jemand 85, ist todkrank, hat Schmerzen, sagt, ich möchte nicht mehr leben. Und du sagst, ja, okay, das verstehe ich. So, also wer bewertet das denn wie? Deswegen fand ich es so krass, mindblowing, wie die Kids sagen, zu sagen, warum, was sind denn die Gründe? Und dann erstmal zu gucken, wenn es jemand ist, der, keine Ahnung, vielleicht sein Leben nicht so gut in den Griff bekommt oder Schulden hat, dann ist ja der nächste Weg nicht der Freitod, sondern dann ist der nächste Weg ein Schuldenberater. Und wenn es jemand ist, der seinen Partner, seine Partnerin verloren hat nach 70 Ehejahren und einfach an Herzschmerz leidet, dann ist der nächste Schritt vielleicht auch nicht die Sterbehilfe, sondern eine gute psychologische Betreuung. Und wenn es jemand ist, der Schmerzen hat, dann könnte man gemeinsam nach einem anderen Arzt und einer veränderten Medikation suchen. Also
Schmerztherapie.
Genau, mhm, das, was du gesagt hast, diese Lebenshilfe und, genau, die Beratung und die Gespräche müssen einfach über
der Sterbehilfe sein. Ja. Also wichtig ist, dass es erst um Lebenshilfe und dann um Sterbehilfe geht. Genau.
Ja, krass. Ja. Das hat sich bei mir heute alles nochmal sortiert. Und André hat uns auch nochmal gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, wirklich jederzeit, wir haben den Kontakt, wir geben das auch super gerne weiter. Also es ist ein so, so vielschichtiges, komplexes Thema ohne einfache Antworten. Das hören manche Parteien nicht so gerne. Aber so ist es nun mal. Ich bin sehr froh, dass wir das angefasst haben. Soll ich trotzdem noch ein Buch empfehlen jetzt oder findest du es unpassend?
Nee, ich glaube, nach hinten raus. Sollten wir schon.
Nach hinten raus machen wir das noch. Hm. Na gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schon empfohlen habe.
Warte.
Habe ich euch schon mal von Benedikt Welz erzählt? Habe ich das schon empfohlen, Jan?
Nee.
Habe ich es in der letzten Folge empfohlen?
Nee, da war es, Becks letzter Sommer hast du da, glaube ich, von erzählt, aber du hast es nicht empfohlen.
Also ich würde euch jetzt Benedikt Welz Heartland empfehlen. Hm? Es ist ja so bei Benedikt Welz Geschichten, dass sehr oft Figuren versterben und sehr oft Familienmitglieder und enge Freunde damit zu tun haben und den Umgang damit erzählen. Das ist ganz oft die Geschichte. Und in Heartland gibt es ein Zitat, was ich tatsächlich auch schon für Trauerreden benutzt habe, nämlich, komm schon, Jan Edler, komm schon, zeig, dass du mir zuhörst auf dem Friedhof. Oh mein Gott, er guckt mich nicht an, er guckt weg, er wird rot, nein, er hat es vergessen. Trauer ist kein Sprint.
Trauer ist ein Marathon.
Naja, 1A, läuft doch. Dieses Zitat ist aus dem Roman Heartland. Es ist ein Coming-of-Age-Roman. Es ist wahnsinnig schön erzählt. Ich liebe Benedikt Welz. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Heartland ist mein Tipp heute. Jan, haben wir was vergessen?
Ich denke nicht. Ich denke, das war viel. Es war sicherlich ordentlich.
War ein bisschen viel. Das ist krass. Ne? Kennst du das aus deinem Freundeskreis immer, wenn ich mit meinen Freunden rede und wir haben uns eine Weile nicht gehört und ich sage, wie geht's denn dir? Ja, ist gerade alles ein bisschen viel, sagen wir irgendwie immer. Es ist so ein Generationsding, glaube ich. Ist immer alles ein bisschen viel bei uns. Bei dir nicht?
Ist richtig. Ja, doch, schon irgendwie. Ne?
Jan Edler, war trotzdem schön, dass du da warst.
Danke, Sisi Mitch. Ich habe mich genauso gefreut.
Diesen Podcast bekommt ihr übrigens jeden Freitag neu in der ARD Audiothek. Und da findet ihr auch viele andere dufte Podcasts. Ganz frisch und exklusiv in der ARD Audiothek ist zum Beispiel der True Crime Podcast Queer Crimes, Verbrechen aus der LGBTQAI+-Community. Die Hosts, die kennt ihr auf jeden Fall. Irina Schlauch, kennst du die? Das war damals die erste Princess Charming.
Mhm.
Wahnsinnig inspirierende Person. Und Marvin Starnke, den kennt ihr auf jeden Fall auch von MDR Sputnik. Und die besprechen pro Folge einen spannenden Fall, in dem queere Menschen Opfer und oder TäterInnen sind. Und vor allem, da geht es ja noch darum, wie geht denn die Presse mit den Fällen um und so weiter. Ist natürlich alles werbefrei und ohne Anmeldung in der ARD Audiothek. Tschüssi.
Ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. im Auftrag von MDR Jump.